Liebe Gemeinde, das Jahr 2025, das ist erst einige Tage alt. Wir stehen also ganz noch am Anfang. Und ich glaube, es ist gut, sich zu fragen, wie schaue ich denn, wie blicke ich denn in dieses Jahr hinein? Was nimmst du dir vor? Was ist in diesem Jahr für dich wichtig? Was wollen wir tun? Aber genauso wichtig ist die Frage, was willst du auch lassen? Ich finde, das sind wesentliche Entscheidungen, die wir im Blick auf dieses Jahr zu treffen haben. Ganz persönlich, aber auch als Gemeinschaft oder als Kirchgemeinde. Zu schauen, was ist der Fokus? Worum geht's? Und was lassen wir auch liegen? Was können wir auch nächstes oder übernächstes Jahr tun? Oder vielleicht auch gar nicht. Und ich weiß nicht, wie du Termine in deinen Kalender einträgst, wo dann so Sachen schon feststehen, irgendwelche Geburtstagsfeiern und runde Geburtstage, die stehen irgendwie schon fest oder Hochzeiten. Das ist halt auf jeden Fall in diesem Jahr. Und dann gibt es aber noch andere Planungsmöglichkeiten, wo du sagst, da will ich auch offen sein. Da dürfen auch Pläne nochmal anders werden. Pläne sind total gut und hilfreich, versteht mich nicht falsch. Aber es ist ja auch immer die Frage, wer darf denn in meinen Terminkalender reinsprechen? Wer darf denn da mit mir planen? Und was du unbedingt brauchst, und darum geht es heute Morgen, ist Zeit mit deinem Gott. Plane Zeit mit deinem Gott ein. Deswegen mein Thema für heute, mach Gebet zu deiner Priorität. Beten, das kann man lernen. Beten, das braucht Zeit. Und Beten braucht auch eine Offenheit, dass Gott zu mir reden kann. Das ist nicht nur eine Einbahnstraße, wo ich mit ihm rede und ihm erzähle, was so mir auf dem Herzen liegt, sondern es ist ein Gespräch. Und ich will heute über zwei Dinge sprechen, dass du dich heute Mittag auch noch daran erinnerst, wenn jemand fragt, der Pfarrer, worüber hat er geredet? Das eine ist, das erste, das verborgene Gebet und das zweite ist das kämpferische Gebet. Das sind für mich auch so zwei so gegenüberstehende Dinge, die aber zum Gebet dazugehören. Fangen wir mit dem verborgenen Gebet an. Ich weiß nicht, wie die Großwetterlage 2025 in Deutschland, der Welt aussehen wird, aber ich hatte in den letzten Jahren tatsächlich oft das Gefühl, dass es wenig hoffnungsvolle Nachrichten gab. Ganz selten kam mal so ein Lichtstrahl durch. Und mir ist beim Nachdenken darüber aufgefallen, dass ich im letzten Jahr etwas sehr oft gemacht habe, nämlich gegen das Thema Angst zu predigen. Ich habe das immer und immer wieder aufgenommen. Also es stand in der Bibel im Text schon auch drin, aber das lag auch irgendwie so offen da. Das war wichtig, etwas dagegen zu sagen. Denn Angst, das ist so wie so ein, ja, wie so eine Macht, die nach uns greift, wenn wir schlechte Nachrichten hören. Dort ein Waldbrand, die nächste Naturkatastrophe, da eine Regierung kaputt. Im Römerbrief heißt es aber als kompletter Gegensatz dazu, dass wir einen Gott der Hoffnung haben. Römer 15, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das heißt, bei Gott ist Hoffnung, aber Hoffnung, das fliegt uns auch nicht einfach zu oder ist automatisch da, sondern Hoffnung kommt aus dem Vertrauen zu Gott und der Begegnung mit ihm. Ich habe euch ja vorhin schon am Anfang erzählt von der Energie, von der Zeit in der letzten Woche, am letzten Wochenende mit den Jugendlichen, 2.500 junge Menschen zusammen. Und dort gab es einen Schlüsselbegriff in diesen Tagen auf diesem Festival. Denn es gab eine Aufforderung oder Einladung für junge Menschen. Ich habe mir das auch mal angenommen, bin jetzt nicht mehr ganz so jung im Vergleich zu den Menschen, die da waren. Ist laut genug? Das müsste die Technik mal lauter drehen. Das kommt hoffentlich jetzt an. Ist es lauter jetzt? Nee. Ich glaube, das ist gar nicht an. Jetzt? Ja. Ich glaube, das lag nicht an mir. Okay. Es gab einen Schlüsselbegriff, eine Einladung in diesen Tagen für junge Menschen. Ich habe es mir angenommen. Werdet Rebels of Hope. Muss natürlich Englisch sein, ich übersetze es euch auf Deutsch. Werdet Rebellen der Hoffnung. So, jetzt ist aber Rebellion ja nichts Gutes oder Schönes. Deswegen habe ich mich zunächst an diesem Begriff auch erstmal gestört. Denn wenn ich rebellisch bin, ist ja oft in der Jugendphase so, dann bin ich erstmal gegen was. Ich bin rebellisch gegen Autoritäten. Schwerfe mit Schaumtorten auf Politiker, weil ich die irgendwie doof finde. Im schlimmsten Fall vielleicht sogar mit Steinen. Also das ist nichts Gutes. Aber die Leute, denen vertraue ich erstmal, die müssen ja irgendeinen guten Gedanken dabei haben. Und so habe ich Stück für Stück mich mit dem Begriff angefreundet. Ich will euch erklären, warum Rebellen der Hoffnung, Rebels of Hope, was Gutes ist. Je ängstlicher die Welt und je hoffnungsloser die Welt wird, das heißt, wo drin wir leben, wo du auf Arbeit und die Schule gehst, was du so hörst, desto mehr braucht es Menschen, die Hoffnung in sich tragen. Und desto rebellischer musst du gegen die Angst werden. Das heißt, es geht gar nicht nur darum, dass ich mich hoffnungsvoll fühle oder einstimme, so ein schönes Musikstück höre und jetzt fühle ich mich gut, sondern wirklich so, wo dagegen stehe. Weil Angst und Hoffnungslosigkeit um sich greift. Für mich ist da so das Bild entstanden von dem Baum. Ein Baum, der kann stark und mächtig sein, wenn aber die Wurzeln nicht tief in die Erde reichen oder wirklich gut verwurzelt sind. Und dann kommen die Stürme und die Widerstände, dann haut es den um. Und ich habe für den Begriff Rebels of Hope, Rebellen der Hoffnung, genannt, du musst tiefe Wurzeln wachsen lassen. Es muss tief nach unten gehen, du musst tief geerdet in deinem Gott, in dem lebendigen Gott sein, damit du standhalten kannst und dass du fröhlich sein kannst, auch wenn Schwierigkeiten kommen. Und wie ich das dazu hinkomme, wie geht es mit den Wurzeln, wie wäre ich standhaft, darüber lehrt Jesus in der Bergpredigt. Bergpredigt Matthäus Kapitel 5 bis 7, da lehrt Jesus Grundlegendes. Grundsätzliches, was es heißt, ein Mensch der Hoffnung, ein Rebel of Hope zu werden. Wie ich als Gott, Gottes Kind lebe, wie ich von Gott her lebe, wie ich geistlich arm werde, wie ich Frieden stifte in der Welt, wie ich einen Unterschied mache, Salz und Licht zu sein. Und dann kommt Jesus in Kapitel 6 zum Thema Gebet. Matthäus 6, Vers 5, da gibt Jesus eine Anleitung. Und er sagt uns dort, wie wir beten sollen. Nämlich nicht, da geht es nicht zuerst um das Öffentliche, um das Vorleuten zu beten, sondern er gibt einen ganz praktischen Tipp. Er sagt, Matthäus 6, Vers 6, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Das ist ganz einfach. Wenn du betest, fang so an, such dir einen Ort zu Hause, wo du eine Tür zumachen kannst. Wo dich keiner stört und wo du einfach vor deinem Gott bist. Und das ist etwas, da drin liegt so etwas wie ein Schlüssel. Eine geistliche Kraft für das Empfangen von Hoffnung. Als ich ja sagte, die Hoffnung ist nicht einfach da, die müssen wir bekommen, auch immer wieder neu empfangen von Gott her. Das können wir auch nie produzieren. Jeder von uns liebt es ja, dass man irgendwie Erfolge hat im Leben. Dass man gut Geld verdient, vielleicht irgendwie was zu erzählen hat, dass man auf großen Bühnen steht. Dass wir was Großartiges mit Gott erleben. Ja, ich sag dir, wir haben nichts Gutes und Großartiges zu sagen oder zu bringen, wenn wir nicht vorher im Verborgenen, also nur mit Gott gelernt haben, mit ihm ins Gespräch zu gehen. Und deswegen beten kann man lernen. Ich weiß nicht, wie dein Gebetsleben aussieht. Ob du das hin und wieder machst, wenn es nur nötig ist, so ein Stoßgebet. Oder ob du sagst, ich habe ja wirklich so meine Zeit mit Gott, das habe ich schon so zweimal die Woche. Wenn es passt, irgendwie tue ich das. Und ich will dir sagen und dich ermutigen, das Jahr ist neu, fang jeden Tag, das ist wichtig für Gewohnheit, fang jeden Tag an, nimm dir mal 10 Minuten. Ich glaube, 10 Minuten hat jeder von uns irgendwann im Tag. Nimm dir 10 Minuten, nimm dir einen Ort, dir bei dir zu Hause, in deinem Wohnzimmer, mach die Tür zu, Handy weglegen und dann hast du einfach Zeit mit Gott. Und da geht es mir jetzt zunächst nicht darum, dass du Bibel liest oder das und das machst, sondern 10 Minuten einfach Stille vor deinem Gott. Und wo du sagst, hier bin ich, Gott, vielleicht hältst du dir deine Hände hin, setzt dich hin irgendwie oder kniest dich hin, ich bin hier. Um zu lernen, ich sag's mal, Gott zu genießen, sich von Gott anschauen zu lassen. Wir hatten letztens das Thema im Gebetskreis, da haben wir auch so einen Moment gehabt, 5 Minuten Stille und dann kommt schon das erste, naja, das kann man machen. Und dann haben wir das auch miteinander gemacht und dann kam danach so ein bisschen Widerstand in jemanden auf, der war so mutig und hat das mal gesagt, also Stille, das haben wir jetzt schon gemacht, aber irgendwie, also ich komm da nie ran, das ist für mich ganz schwierig. Ich habe sofort irgendwelche Gedanken da, woran denkt ihr da, wenn ihr Stille habt und Stille macht? Fand ich eine super Frage. Denn sobald du still wirst, passiert etwas. Du merkst, wie laut es ist. Also erstmal rundherum, wenn draußen irgendwie plötzlich der Rasenmäher fährt, den hörst du dann ganz deutlich. Aber du merkst auch, wie laut es in dir ist und was alles durch deinen Kopf geht. Wo du dich fragst, was musst du denn heute alles noch machen? Plötzlich fallen dir so ganze Listen ein, was dich bisher nicht interessiert hat, aber das kommt hoch, wenn du still wirst. Es geht nicht um viel Reden, stille Lernen heißt es aushalten. Es geht um Begegnung mit dem lebendigen Gott. Es geht darum, dass wir den liebevollen Blick auf uns genießen, der sagt, du bist gut, du bist geliebt, dir ist vergeben. Du kannst deinen ganzen Mist zu mir bringen. Für mich ist Stille, stilles Gebet, die praktische Erfahrung des Evangeliums, dass es ausreicht, dass ich sein darf. Und er sagt es mir zu, du bist geliebt. Vielleicht hast du so eine Karte vor dir, wo das draufsteht, dass du nur das anschaust, nur das zusagen lässt von Gott. Jetzt auch die Frage, was mache ich denn, wenn mir das nicht so leicht fällt? Ich habe mal zwei praktische Tipps für dich, wenn du Stille aushältst. Stell dir innerlich so ein Wohnzimmer, einen Raum vor. Und dieser Raum hat zwei Türen, eine links, eine rechts. Und wenn Gedanken bei uns zu kommen, ist es so, der Oma Gertrude soll ich anrufen und dann muss ich noch einen Zaun streichen. Dann ist es so, als ob der Gedanke links von der Tür reinkommt und du sitzt da und denkst, ich will jetzt aber Zeit mit Gott haben. Und vielleicht regt dich das auf, dass diese Gedanken da sind. Und ich sage dir, sei ganz entspannt. Sitz da und mach die rechte Tür auf und sag, schöner Gedanke, du bist da, jetzt darfst du nach rechts weiter zur Tür rausgehen und lässt diesen rausgehen. Also es bringt ja nichts, kämpferisch zu sein, sondern dieses Aushalten, ich lasse den Gedanken wieder aus dem Zimmer raus und ich bleibe bei Jesus. Ein anderer Tipp wäre, was für Leute hilft, denen einfällt, was alles noch zu tun ist, leg dir einen Zettel und einen Stift hin und was dir kommt als Gedanken, schreib es doch auf. Damit du nicht vergisst, die Oma Gertrude anzurufen, schreib es auf. Oder was du noch zu tun hast, schreib es auf und leg es wieder weg. Das mag jetzt so ein bisschen lustig klingen, aber ich glaube, darin liegt genau dieser Schlüssel, den Jesus uns anbietet. Geh in die Kammer, geh ins Gebet und lass Gott mit dir sprechen. Denn wir haben einen Gott der Hoffnung und wir brauchen Hoffnung. Und wenn du sagst, das mache ich schon immer, 10 Minuten, kein Problem, jeden Tag, dann machst du dieses Jahr 20 Minuten. Lerne da hineinzuwachsen. Es geht ja um Wachstum, die Wurzeln sollen tiefer werden bei diesem Baum. Hoffnung braucht diese Welt. Das ist das verborgene Gebet. Ich ermutige dich dazu. Es war ganz praktisch. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Damit da jetzt nicht alle denken, wir müssen ja einschlafen und ganz still sein, Gebet hat auch noch viele andere Dimensionen. Für eine habe ich mich entschieden, für das kämpferische Gebet. Wir kennen Lobpreis, Singen im Gottesdienst haben wir heute schon gemacht. Wir kennen die Fürbitte, da betet meistens einer, meistens der Pfarrer, der vorn so relevante Dinge vor Gott bringt. Jesus geht dann weiter in der Bergpredigt, Matthäus 7, Kapitel später sagt er, das ist euch ganz bekannt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, wer das sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ich will euch auf einer anderen Seite jetzt noch herausfordern heute Morgen, dieses kämpferische Gebet hinein, weil Jesus ja ermutigt, dass wir beten, dass wir ringen sollen, dass wir bitten sollen. Gebet verändert Leben. Gebet verändert Gemeinden, ganze Länder, sogar Kriegsverläufe. Wie komme ich dazu? Ich schaue momentan auf Netflix, das ist so eine Streaming-Plattform im Internet, wer das nicht kennt, eine Doku über Churchill. Winston Churchill war Premierminister in England und zwar zu einer ganz wichtigen Zeit, nämlich mitten im Zweiten Weltkrieg. Ist er in eine verantwortungsvolle Position gekommen. In dieser Dokumentation geht es darum, wie er wichtige und schwierige Entscheidungen trifft. Als Deutschland halb Europa überfallen hat, war ja England noch nicht so involviert. Für die rückte das näher in den Jahren 39 und 40, als Deutschland dann immer näher kam. Die Nazis haben in Windeseile Polen erst und dann Belgien und Frankreich eingenommen. Und dann kommen sie 1940 in die Lage, dass sie die Armee der Franzosen aufteilen und bis an die Küste von Frankreich vordringen. Das heißt, die konnten von der Küste England schon sehen. Und Ende Mai 1940 war ein ganz krisenhafter Moment in England. Die ganze Stimmung war gedrückt. Und sogar die engsten Berater von Churchill, zum Beispiel Lord Halifax, fangen an zu sagen, gib auf, schließ Frieden mit Hitler-Deutschland, das werden wir nicht schaffen. Das ist ausweglos. Wenn die noch ein Stück vordringen, dann sind unsere Frontlinien zerteilt und Hunderttausende unserer Soldaten sitzen auf dem Festland fest. Das hätte viele Zugeständnisse bedeutet. Man weiß gar nicht, wie dann die Geschichte weitergegangen wäre. Und da kommt die Wende. Da kommt die Wende in diesem Krieg und die hat mit einem Ort Dünkirchen zu tun. Die Nazis hätten nur noch ein Stück weitergehen müssen. Die Engländer hätten noch mutloser werden müssen. Und es wäre vorbei gewesen bis zu dem Punkt. Und Churchill war nicht bereit aufzugeben. Er hat gesagt, wir evakuieren unsere Soldaten, wir holen die zurück. Und die Leute fragen, wie viel schaffen wir denn? Und er sagt, na 35.000 könnten wir zurückholen. Und dann fragt jemand, und wie viel sind das? Na 400.000. Nicht mal 10%. Und dann geschieht, und tatsächlich sagen das die Historiker, ein Wunder. Die haben Ideen, wie die auf kleine Boote bis da ranfahren, irgendwelche Küstenschaluppen da vorfahren und dann packen die Leute ein, es geht kein großer Sturm. In 3-4 Tagen werden weit über 300.000 Soldaten vom Festland zurück nach England geholt, dass sie noch eine Armee haben. Das ist eine Wende im Krieg. So, jetzt ist die Frage, warum erzählt er von einer Doku, von Churchill und Krieg? Was hat das mit Gebet zu tun? Jetzt gehe ich ein Stück rüber zur Fürbitte und nach Wales. Wales ist auch ein Teil in England. Und dort kannst du spannende Tagebücher in einer Bibelschule in einem Land mit einem Leiter, der Rhys Howells ist, lesen. Der hat ein College aufgebaut, eine Bibelschule, wo junge Menschen in der Bibel unterrichtet werden, wo die Leute viel beten, richtig viel. Und diesen Rhys Howells hat Gott über viele Jahre gebraucht, dass der in diesem Bible College, in diesem Bibelschule auf Deutsch, da drin lebt, ist, weil Gott ihm das geschenkt hat. Mehrere Millionen Pfund, einfach aus Gebetserhörungen, Spenden. Der Rhys Howells wurde Stück für Stück geführt. Das wäre die Vorgeschichte, das würde heute zu lang werden. Der Punkt ist, der Rhys Howells, der hat schon Ende der 30er Jahre verstanden, auch durch Gebet, Hitler ist wirklich ein großes Problem. Und er benennt es schon sehr zeitig damit, das ist was Dämonisches, wirklich was Schlimmes, was hier auf Europa zukommt. Und fängt an zu beten. In dieser Bibelschule wird jeden Abend von 19 bis 24 Uhr gebetet, nur durch Abendessen unterbrochen. Die haben eine Morgen-, die haben eine Mittagsgebetszeit. Und die sagen, wir opfern jetzt unser Leben im Gebet, damit wir für unser Land beten. Weil der Hintergrund ist, er sagt, er hat den Eindruck, dass das Evangelium läuft, auch durch die Welt läuft. Dafür muss Deutschland besiegt werden. Und dafür wollen wir beten. Wir wollen uns eins machen mit vielen Leuten in England. Ich will euch von einer Gebetsnotiz aus dem 20. Mai mal vorlesen. Die haben Tagebücher geschrieben, das kann man nachlesen. 9 Uhr, noch vor der Mittagszeit kann die Weltgeschichte verändert werden. So etwas ist noch nie zuvor passiert. Das kann man sich nicht vorstellen, wie viel Glauben nötig ist. Wir kommen heute Morgen zu Gott und sagen ihm, dass unsere Augen an diesem Tag auf ihn gerichtet sind. Wenn er nicht eingreift, sind wir verloren. Ich zweifle nicht eine Sekunde lang am Herrn, aber ich muss sehr vorsichtig sein. 14.30 Uhr am Nachmittag. Ich denke heute Abend daran, das Buch Gott fordert die Diktatoren heraus, an Winston Churchill zu schicken, um ihn gerade jetzt zu ermutigen. Die Armee verliert jeden Tag an Terrain. In diesem Buch heißt es, dass der Mensch nicht in der Lage sei, diesen Krieg zu beenden. Aber Gott hat uns gesagt, erwartet nicht, dass ich es tue, bis ihr nicht an eure Grenzen stoßt. Das Einzige, was Gott uns klar machen will, ist, sind wir dem gewachsen, wo er uns in diesem Augenblick haben möchte. Das Einzige, was ich will, ist, dass wir in der Zeit der Krise nicht zweifeln. Und dann wird es eine echte Krise sein. Vielleicht, was du da rausnimmst, die Leute ringen. Die sagen, Gott hat uns gesagt, wir sollen hier beten, wir sollen dranbleiben, das ist eine echte Krise. Wir wollen ermutigen und wir haben das Zutrauen, dass Gott helfen kann, aber wir sehen es noch nicht. Aber mit Leidenschaft haben diese Christen sich in Wales zum Gebet getroffen. Und ich würde sagen, du kannst es in einem ganzen Buch lesen, sie haben den Kriegsverlauf entscheidend mit beeinflusst. Teilweise hatte Howells Gebetsimpulse zu Kriegsverläufen, die gerade laufen oder die an dem Tag dran waren. Und damals gab es keinen Live-Ticker, da gab es kein Internet, das konnten die gar nicht wissen. Und sie konnten da hinein beten. Warum erzähle ich euch das? Wir brauchen Vorbilder im Gebet. Ich glaube, unsere Gemeinden und Gemeinschaften sind nicht gerade für lange und viele Gebetszeiten und volle Gebetstreffen bekannt. Aber wir benötigen Mut zu beten. Wenn du sagst, es wird noch hoffnungsloser und es gibt Angst in unserem Umfeld, dann Leute, lasst uns beten. Für die Leute, die Angst haben. Für uns selber. Gott will Beter und er ruft Beter und es ist eine Einladung diese Woche, ihn zu suchen. Gott lädt ein, bittet, so wird euch gegeben. Und ich weiß, Gebet ist natürlich verbunden mit dem Opfer an Zeit und es fordert auch unseren Glauben heraus, den Glauben an den lebendigen Gott, der noch heute auf die Gebete seiner Kinder antwortet. Ich will zum Schluss kommen. Ich habe über das Verborgene und ich habe über das kämpferische Gebet heute gesprochen. Ich will mit ein paar praktischen Gedanken schließen. Nimm dir jeden Tag 10 Minuten Zeit der Stille, jeden Tag als Gewohnheit und halte das aus. Halte dich Gott hin. Entdecke für dich neu Fürbitte. Such dir einen Gebetskreis in der Gemeinde, wo du hingehst und wo du dranbleibst. Wir brauchen Beter. Und das Dritte für dein persönliches Gebet, überleg dir mal 3 Leute, für die du beten kannst. Also vielleicht jetzt heute im Gottesdienst, gibt da noch eine Zeit dafür, oder in deinem Alltag. Vielleicht hast du dein Handy mit oder einen Stift, schreib dir die auf oder nach dem Gottesdienst. Und vielleicht besonders mal mindestens einen, der nicht an Gott glaubt, bete für ihn, dass er Jesus kennenlernt. Und vielleicht jemanden, der krank ist, wo du sagst, dem geht's nicht gut, für den will ich weiter beten. 3 Leute, für die du betest. Wir sind so 70, 80 Leute heute hier. Wenn das jeder macht, wird für über 200 Leute gebetet. Welche Kraft und welcher Segen liegt im Gebet? Das Gebetshaus Augsburg, wo wir waren, das hat einen Slogan, damit will ich schließen. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinnen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.